Ulrike, wie geht's dir?
Gut, ein bisschen warm gerade, aber ansonsten geht's mir gut. Und dir?
Ja, warm kann ich nachvollziehen, aber ansonsten ist alles okay. Unsere Kinder haben zu Hause gerade irgendwie so öfter mal Gefühlsausbrüche, wo sie nicht genau so wissen, wohin mit sich. Gefühlt so ein bisschen wie auch in der Pubertät manchmal. Kannst du dich noch an deine Pubertät erinnern?
Ja, leider, kann ich sagen. Und zwar gab es tatsächlich Phasen, wie wahrscheinlich jeder über sich sagen kann, wo ja, ich nicht die Tochter war, die man sich, glaube ich, so wünscht. Vielleicht auch doch, weil man einfach als Mama oder Papa da durch muss. Aber ja, ich kann mich erinnern und ich glaube, es war für alle nicht so eine einfache Zeit, weil einfach ganz viel emotionales Chaos ja, in mir, um mich rum. Genau, wie war das bei dir?
Kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also ich weiß, dass ich nicht immer ganz einfach war, dass ich nicht immer wusste, wohin mit meinen Gefühlen. Ich dachte auf jeden Fall, ich wäre sehr cool. Ich glaube, das ist so bei Jungs auch manchmal so. Ja, und heute in unserem Podcast soll es um ein ganz ähnliches Thema gehen. Und zwar geht es um die Muttertät, und darum, was bedeutet Muttertät, wo kommt das her? Also bleibt gerne dran. Am Ende der Folge gibt es dazu auch noch drei tolle Tipps und wir haben auch zwei nette Expertinnen da. Dann herzlich willkommen, Natalia und Sarah. Wollt ihr euch vielleicht erstmal kurz vorstellen?
Hallo, ich bin die Sarah, 33 Jahre alt, habe einen 8-jährigen Sohn und gemeinsam mit Natalia arbeiten wir als Doulas, also genauer Schwesterherzen-Doulas und begleiten Frauen in der Schwangerschaft, zur Geburt und in der Zeit danach.
Ja, und ich bin die ältere Schwester und habe 4 Kinder im Alter von 9 bis 11 Monaten. Das heißt, ich bin ein großer Geburtsfan, Nerd, wie man sieht, und habe das große Vergnügen, mit der Sarah zusammen eben in München als Schwesterärztin-Doulas Familien zu begleiten, genau in dieser aufregenden Zeit: Schwangerschaft, Geburt im Wochenbett.
Okay, genau. Ich wollte nämlich gerade nochmal nachhaken, weil vielleicht auch nicht jeder weiß, was jetzt eine Doula ist. Das heißt, genau das, ihr begleitet Schwangere bei der Geburt als nichtmedizinische Helferin. Okay.
Ja, wir wollen ja heute über den Begriff Muttertät sprechen. Ich finde es total spannend. Ich habe selber 3 Kinder und ich muss ehrlich sagen, ich bin dem Begriff tatsächlich vorher nicht begegnet. Also es ist auch für mich total neu und ich finde es total spannend. Vielleicht könnt ihr ein bisschen was zu diesem Begriff überhaupt sagen. Was ist das? Woher kommt dieser Begriff? Und so weiter und so fort.
Also es wundert uns nicht, dass du den Begriff noch nicht gehört hast, weil es erstens eine Wortneuschöpfung ist und auch noch das ganze Thema sehr unbekannt ist. Also wir haben diesen Begriff erfunden, könnte man sagen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir ein deutsches Pendant brauchen zu einem Wort, das es seit den 70er Jahren in den USA gibt. Das ist nämlich Matrescence. Kann man jetzt auch sich vielleicht ableiten von, also von Adolescence, von der Adoleszenz. Und so wie die Adoleszenz die Zeit, die Entwicklungsphase beschreibt, vom Kind zu, Entschuldigung, vom jugendlichen Kind zum Erwachsenen, so beschreibt auch die Matreszenz oder wie wir gesagt haben, Muttertät, die Phase, in der eine Frau Frau und Mutter wird. Also dieses Mutterwerden, diese Entwicklungsphase wird damit beschrieben. Und die ist leider sehr unbekannt, weil wir uns ja meistens als Gesellschaft ab der Schwangerschaft ja sehr auf dieses Kind fokussieren und die Mutter so ein bisschen in den Hintergrund gerät.
Ja, das finde ich total schön, weil wenn ich so an meine insbesondere erste Schwangerschaft zurückdenke, dann ist ja eigentlich ab dem Moment, wo man schwanger ist, auch für einen selbst alles anders. Und ich finde das so schön, dass all das, was da mit einem als Frau passiert, es jetzt einen Namen gibt einfach. Also, dass ihr das so benennt, weil mir das auch so ging, dass, finde ich, immer so erwartet wird, dass man bestimmte Emotionen hat, dass man alles so hinnimmt, wie es halt so ist, weil man ist ja schwanger und dann kriegt man das Kind. Aber es ist ja so ein Prozess, wo man sich auch sehr verändert und ja, damit eigentlich bisher immer auch oft alleine gelassen wird, ne? Darüber spricht halt keiner. Ist das so der Grund, warum ihr auch gesagt habt, wir gehen das Thema jetzt an?
Ja, also wir sind per Zufall eigentlich drauf gestoßen über einen Instagram-Post und haben dann dazu angefangen, im Internet zu suchen, was ist dieses Matrescence?
Okay.
Und haben recht schnell gemerkt, dass es eben nur englische Literatur dazu gibt oder englische Seiten, wenn überhaupt. Ich glaube, wir haben eine deutsche gefunden, es war übersetzt mit Google Translate. Und ansonsten gab es im deutschsprachigen Raum nichts darüber. Und während wir natürlich immer mehr darüber gelesen haben, haben wir gemerkt, was das uns selber für eine Erleichterung gebracht hat. Weil jede Mutter merkt, dass sie sich verändert. Oder dass irgendetwas anders ist. Und bis dahin, also ich persönlich muss sagen, habe ich mich selber noch so ein bisschen dagegen gewehrt und wollte mich gar nicht verändern, weil ich Komplimente von meinen Freunden gekriegt habe, dass ich ja so cool und entspannt bin wie davor und das auch genossen habe. Und dann wollte ich um jeden Preis so cool bleiben, total spontan und mir nicht anmerken lassen, dass ich eigentlich noch ein Kind zu Hause habe. Ja. Und mit diesem Artikel hat das einfach sehr viel nochmal, also für mich persönlich, auch ins Rollen gebracht. Und wir wollten einfach das dann raus in die Welt bringen, dass auch andere diese Erleichterung spüren dürfen.
Hey, ich finde das auch total wichtig. Also ich hätte jetzt aus eigener Erfahrung, ich habe Zwillinge mit meiner Frau zusammen und gefühlt ist es so, es gibt halt die Geburtsvorbereitungskurse bis zur Schwangerschaft, ne? Und ja, dann, was danach passiert, als Eltern weiß man schon nicht, aber was überhaupt für die Frau auch danach passiert, weiß man auch als Vater so gar nicht und die Frau weiß es aber auch nicht, was so mit sich selbst passiert, ne? Und wird so alleingelassen und man denkt, ich glaube, man hat doch so das Gefühl, man muss jetzt einfach glücklich sein. Ne, man hat jetzt dieses Kind, jetzt ist alles super. Mhm. Ne, und auch so gesellschaftlich wird es ja auch gefühlt so verlangt. Und in unserer Erfahrung, also es war dann so, dass meine Frau wollte zum Beispiel am Anfang auch eigentlich nicht sofort Besuch haben, weil sie sich nicht so gefühlt hat. Aber in der Gesellschaft ist es so, es müssen ja eigentlich alle sofort am nächsten Tag schon hin. Und da geht es nicht darum, wie die Frau sich fühlt, sondern das Kind muss jetzt gezeigt werden. Ne? Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, ne, dass dieses Thema einfach mal auch ein bisschen bekannter wird, die Muttertät und auch was passiert eigentlich mit der Frau. Gibt es denn da einen auch wissenschaftlichen Hintergrund für? Also gibt es da schon Forschungen zu?
Ja, zum Glück schon. Also es hat, man könnte sagen, angefangen so 2016 rum, war die erste Veröffentlichung zu den Gehirnveränderungen bei Frauen, also sie wurden in ein MRT-Gerät geschickt, es wurden Bilder gemacht von ihrem Gehirn, Gehirnscans, und zwar bevor sie schwanger wurden das erste Mal, kurz nach der Geburt und dann nochmal in einem längeren Zeitraum nach der Geburt. Und diese Bilder wurden verglichen. Und da konnte man sehen, dass die Gehirnstruktur von den Frauen, die Mutter geworden sind, sich so verändert hat, so signifikant und universell. Das heißt, eindeutig und bei allen hat sich diese Gehirnstruktur verändert, dass ein Computer also konnte unterscheiden zu 100%, dieses Bild ist von einer Mutter und dieses Bild ist von einer Frau, die nicht Mutter geworden ist in dem Zeitraum. Und das war für die Wissenschaftlerin natürlich krass, sowas zu sehen, dass es diese Veränderungen so eindeutig gibt. Und man hat das verglichen mit den Veränderungen der Gehirnstruktur in der Pubertät, bei Mädchen in der Pubertät. Und da haben sie viele Parallelen gefunden. Es sind nicht dieselben Orte, aber es ist im selben Ausmaß. Und damit ist die Muttertät eine Phase, in der sich das Gehirn umstrukturiert und verändert. Das nennt man Neuroplastizität, wie sonst nur in der Pubertät oder in der Kindheit eben. Aber wenn wir jetzt schon über Jugendliche und Erwachsene sprechen, dann ist das einmalig.
Vor allem in der Geschwindigkeit.
Es ist ja auch so spannend, weil man kann das ja vielleicht auch so zusammenfassen, dass man sagt, dass dieses emotionale Chaos, das eben auch in einem herrscht, wenn man schwanger wird und eben sich alles verändert, einen Namen bekommt. Ne? Und das ist ja was, wo ich eben auch schon am Anfang der Schwangerschaft gemerkt habe, es ist ja nicht erst so, dass das Kind kommt und dann verändert sich alles, sondern in dem Moment, wo du schwanger bist, verändert sich eigentlich für dich als Frau schon alles. Ne? Ich habe zum Beispiel vorher viel Sport gemacht, dann bin ich am Anfang der Schwangerschaft laufen gewesen, habe es dann verboten bekommen, weil weil es einfach Blutungen ausgelöst hat. Und habe gemerkt, okay, irgendwie ist alles anders und mein Körper ist anders. Und ich fand das gleichzeitig total faszinierend und war da auch irgendwie so ganz eins mit mir, konnte das annehmen, dass ich das Gefühl hatte, oh, es ist so schön, es wächst so ein Wesen in mir. Aber gleichzeitig habe ich bei allen drei Schwangerschaften auch gedacht, wow, Wahnsinn, so ich bin auch eingeschränkt, mein Körper verändert sich, ich kriege vielleicht auch Hinterlassenschaften dieser Schwangerschaften, Erinnerungen, ne, indem ich irgendwie merke, meine Haut ist danach irgendwie nicht mehr so straff wie vorher. Und das ist ja schon was, wo man als Frau auch ganz oft mit der sehr positiven Seite konfrontiert wird, wie, ja, du hast das Geschenk, kriegst ein Kind, aber über diese ganzen anderen Sachen, die auch was mit einem machen, spricht keiner, ne? Und dann geht's eben nach der Geburt auch genauso weiter, dass man merkt, okay, das Leben verändert sich komplett und ich muss da als Mama auch erstmal reinwachsen, genauso wie als Papa, ne? Und das ist, also das finde ich sehr, sehr schön, dass ihr dem einen Namen gebt, weil ich so das Gefühl habe, ja, wie du auch selber gesagt hast, Sarah, es entlastet einen so, weil man denkt, es ist normal. Ich muss gar nicht als Mutter geboren werden, sondern ich werde zwar dann zur Mama gemacht und werde als Mutter geboren, aber ich bin dann noch nicht die Mutter, zu der ich mich eigentlich dann erst entwickle.
Ja, und das ist, was Worte eigentlich schaffen können. Das heißt ja, Worte schaffen Realität. Wenn es für etwas einen Begriff gibt, dann weißt du schon mal, es ist nicht nur dein Empfinden, es liegt nicht an dir, nicht du machst irgendwas falsch oder bist da irgendwie sonderbar, sondern es ist ein Gesellschaft, also es ist etwas, das existiert und das sehr, sehr viele betrifft. In dem Fall die Muttertät, wie genau sie einen beeinflusst und wie intensiv die Phase ist, das ist natürlich individuell und hängt auch von vielen Faktoren ab, wie Unterstützung zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen. Aber das ist passiert, dass sich dein Gehirn verändert, dein Körper verändert und du dich auch verändern wirst, das ist universell.
Würdet ihr auch sagen, dass das auch auf die Väter zu übertragen ist? Also, dass es sowas wie eine Vätertät oder Vatertät gibt?
Ja, auf jeden Fall. Und auch dazu gibt es mittlerweile Forschung, dass auch bei Vätern sich das Gehirn verändert, ein bisschen anders als bei den Müttern und auch in einem anderen Ausmaß. Aber die Studien sind so neu, dass wir da noch nicht wirklich, also dass man das noch nicht so wirklich vergleichen kann. Und vor allen Dingen, und das ist spannend auch für alle nicht gebärenden Eltern, dass das stark abhängt vom Engagement. Das heißt, je involvierter der Vater oder nicht gebärende Elternteil ist, je mehr er sich sogar schon in der Schwangerschaft Gedanken macht über dieses ungeborene Kind und wie die Elternzeit eingeteilt wird zum Beispiel, umso stärker fallen diese Gehirnveränderungen bei ihm aus.
Es ist also eine freiwillige Entscheidung bei dem nicht gebärenden, Elternteil, genau. Das Einzige, was die Mutter, die Gebärende hat, ist der Vorsprung in der Schwangerschaft.
Also was die Forschenden sagen, ist, dass sich das deshalb so verändert, das ist ähnlich wie in der Pubertät, weil wir uns verändern müssen, weil wir neue Fähigkeiten benötigen, neue Skills. Dich um deinen kleinen Menschen zu kümmern, der noch nicht ausdrücken kann, was er braucht oder nicht in deiner Sprache, braucht man spezielle Kompetenzen. Und unser Gehirn ist in dieser Phase einfach sehr, sehr lernbereit für genau diese Fähigkeiten.
Ihr habt jetzt gesagt, dass sich das ganz, ganz individuell natürlich äußern kann. Also da gibt es nicht so, sage ich mal, das Patentrezept so und so, das ist die Muttertät und so lange dauert sie. Kann man das vielleicht ein bisschen eingrenzen? Wie lange könnte das dauern? Und was sind so Erscheinungen? Also wie äußert sich das vielleicht, dass sich so manche vielleicht wiederfinden?
Ja, das ist sehr schwierig zu beantworten. Ich denke, wir könnten auch alle nicht sagen, wie lange die Pubertät genau dauert. Also wann fängt sie genau an, wann hört sie genau auf? Das ist ja auch super schwer zu sagen, bei einem selber auch, wenn ich drüber nachdenke. Also in der Forschung geht man aktuell auf jeden Fall von 2 Jahren aus. Also nach 2 Jahren wurden diese MRT-Scans gemacht und immer noch eine Veränderung gesehen. Ich glaube mittlerweile sogar nach 6, Natalia, oder?
Ja, bei einer kleineren Gruppe, aber wann genau du in der Rolle ankommst, das ist natürlich.
Genau, also das ist jetzt nur neurowissenschaftlich gewesen, aber das, wie sich das anfühlt, also emotional und auch körperlich, das, glaube ich, kann man so nicht sagen. Und da das Kind ja wächst, wächst man ja immer wieder auf eine gewisse Art und Weise mit dem Kind auch mit und muss immer wieder eine neue Rolle finden, wie man das Kind begleitet.
Das wollte ich auch gerade sagen. Es ist ja nicht nur so, dass man auch mit dem Kind mitwächst, sondern zum Beispiel, wenn dann noch weitere Kinder kommen, verändert man sich ja als Mutter auch. Also ich habe gerade gedacht, ich glaube, ich befinde mich eigentlich, seitdem ich mit dem ersten Kind schwanger war, in so einer Art Muttertät, weil ich halt so denke, also wenn ich mich selber beobachte, denke ich, es ist schon so ein Wandel. Natürlich ist er jetzt nicht mehr so extrem, nachdem jetzt meine jüngste Tochter ist jetzt 20 Monate alt. Aber also ich habe gerade gedacht, ich finde es auch so spannend, jetzt zu reflektieren, wie unterschiedlich quasi diese Wahrnehmung auch bei den drei Kindern war und wie man eben doch aber als Mutter und dann auch, glaube ich, als Vater immer noch weiter wächst. Und wahrscheinlich könnte man das auch noch in den Gehirnstrukturen sehen, würde ich mal behaupten, weil, also ich kann bei mir sagen, es hat sich immer viel verändert.
Ja, wir haben das so aufgeteilt in 5 Ebenen, auf denen man diese Veränderungen bemerken kann. Zum Beispiel die körperliche Ebene, die ist vor allem bei der Frau, die schwanger ist, ja, sehr eindeutig. Wir erkennen früher oder später, dass sie schwanger ist. Und das ist eine Art, wie sich das verändern kann. Also, dass sich dein Körper äußerlich verändert, für immer teilweise ja. Und aber auch dein Körpergefühl, wie stehe ich zu meinem Körper? Auch da kann sich einiges verändern. Die zweite Ebene ist dann die Persönlichkeitsebene zum Beispiel, oder vielleicht überspringe ich die, weil die ist die komplexeste, sagen wir mal die berufliche Ebene. Meistens verändert sich die Arbeitszeit, wie viel man arbeitet. Wir sehen auch, dass viele, vor allem die Mütter, dass sie oft durch diese Erfahrung, also durchs Mutterwerden, ihren Job wechseln, komplett sich selbstständig machen oder ganz andere Interessen haben. Manche sind motivierter in ihrem alten Beruf, freuen sich wieder zurück, weil sie wieder was anderes machen können. Also auch auf dieser beruflichen Ebene verändert sich oft viel. Dann haben wir noch die Beziehungsebene. Deine Beziehungen verändern sich im Freundeskreis. Es entstehen andere, neue Beziehungen. Manche alte pausieren oder gehen ganz vorbei. Dann in der Partnerschaft natürlich verändert sich viel. Und auch die Beziehung zu Familienmitgliedern, zu den eigenen Eltern, zu den Schwiegereltern, zu Geschwistern. Wie gesagt, es ist immer individuell, was genau und wie stark sich das auf der Ebene verändert. Aber das ist so die Einteilung, die Kategorien, auf denen man die Veränderung spüren kann. Dann wäre noch die
Weltanschauungsebene,
ja. Also da geht es zum Beispiel darum, wie ich die Welt wahrnehme, auch politisch oder was Nachrichten bei mir anstellen, nachdem ich Eltern bin und Nachrichten, wie man sie vorher wahrgenommen hat und welche Themen einen da interessiert haben. Und dann kommt schon die letzte Ebene, die Persönlichkeitsebene. Das ist einmal, also wer bin ich, was gefällt mir jetzt, was mag ich, was ist mir wichtig, wie priorisiere ich meine Zeit, mein Leben, was beschäftigt mich. Und ganz stark, und das hattest du, glaube ich, auch gefragt, was ist, wie merkt man das? Also Nils, du hattest gefragt, wie merkt man die Muttertät quasi? Sehr viele Frauen bemerken vor allen Dingen das Ganze emotional. Ihre Gefühlsskala erweitert sich. Wut wird stärker empfunden als vorher, aber auch Freude wird viel stärker empfunden. Also diese ganzen Emotionen, die wir vorher hatten, die werden gefühlt nochmal so eine Amplitude oder 2, 3 höher. Und sie wechseln, diese Gefühle. Teilweise von einer Sekunde auf die andere. Also du bist super wütend und ungeduldig und denkst dir jetzt, schlaf endlich. Und wenn dieses Kind schläft, eine Sekunde später, denkst du dir, oh Gott, das ist das Beste, was es gibt. Das ist so süß und spürst nur noch Liebe. Und das ist das, was die meisten Frauen total verunsichert, ist, dass sie so schnell wechseln mit den Gefühlen, vor allem mit so intensiven Gefühlen, die sich auch noch widersprechen. Das lässt sie dann oft zweifeln, dass irgendwas mit ihnen nicht stimmt.
Aber ich denke, was vor allen Dingen wichtig ist für alle, ist, dass jedes Gefühl auch vollkommen in Ordnung ist. Ne? Also man muss jetzt nicht nur uneingeschränkt glücklich sein, sondern man ist halt mal wütend und auch nicht zufrieden mit der Situation und wünscht sich vielleicht auch mal sein altes Leben zurück oder was auch immer. Und das ist alles vollkommen in Ordnung und normal. Ne?
Ja. Genau, das ist total normal, aber wir haben ja dieses gesellschaftliche Bild, dieses Mutterideal, Da ist es nicht normal, dass man sich sein altes Leben wünschen sollte, dass man auch mal keine Lust hat, dass man sich beschwert vor allem, weil du hast es dir ja selber ausgesucht. Also ja. Ironie, ja, natürlich.
Das ist, da kommen wir an einen Punkt, wo ich so denke, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was das ist und wie sich das zeigt. Was können denn zum Beispiel Außenstehende oder auch Familienmitglieder tun, um da vielleicht zu unterstützen?
Also Familienmitglieder unterstützen ist schon das richtige Stichwort. Sie können die werdenden Eltern unterstützen und vor allem Verständnis dafür haben, Hilfe anbieten. Also auf der anderen Seite sich informieren auch. Mhm. So mehr man darüber selber weiß, glaube ich, desto einfacher kann man auch auf die Menschen eingehen, die sich gerade in der Muttertät oder Vatertät befinden.
Ja, also Wissensaufbau für einen selbst. Ja. Aber auch für, wenn man jetzt nicht direkt betroffen ist, Wissen hilft schon weiter, um das Ganze besser zu verstehen und vielleicht auch anzunehmen. Wenn ich weiß, es liegt nicht an mir, es ist jetzt nicht, weil ich irgendwie nicht dafür gemacht bin, für diese Elternschaft oder es mir zu leicht mache, was auch immer man da für Schuldgefühle haben kann und auch Scham. Scham ist ja auch sowas, was dazu führt, dass wir dann uns nicht trauen, darüber zu sprechen, weil wir uns schämen, weil wir glauben, es geht nur uns so. Und hier kann das Wissen, das verbreitet wird, und deswegen sind wir euch auch so dankbar, dass wir das hier ansprechen dürfen, kann zu großer Entlastung führen und dazu helfen, dass man das annimmt. Und dann natürlich, weil es ja bei jedem individuell ist, wenn man nach Hilfe fragt oder sich Hilfe holen, es ist wahnsinnig schwer, dass wir das jetzt alles in so Kleinfamilien lösen, diese ganzen Herausforderungen. Das ist ja recht neu. Wir hatten immer große Clans, Kinder unter Kindern, viele Tanten, Onkel, die geholfen haben. Und jetzt macht das jeder so meistens leider so eine One-Woman-Show.
Ja, und das Verständnis für sich selbst, das kann auch sehr entlastend sein. Mhm. Was natürlich durch das Wissen, wie Natalia gesagt hat, was wir uns aneignen, hoffentlich auch größer wird.
Ja, Zeit geben auch. Das ist auch so dieser, wir haben ja so einen Zeitdruck so. Das Baby wird dir auf die Brust gelegt, du weißt instinktiv, was es braucht, was es will, kommst als Mutter aus dem Kreißsaal oder wo auch immer du eine Geburt erlebst. Das ist auch wichtig, dass wir hier verstehen, es ist ein Werden, und zwar nicht nur Wochenbett, nicht nur die ersten paar Stunden, sondern es kann wirklich sich über Jahre ziehen, bis wir da angekommen sind in dieser neuen Rolle.
Ja. Ja, und dafür Verständnis zu haben und das zu akzeptieren, ne, das ist wirklich auch das Thema, ne, weil man hört ja oft so die Mütter, die sagen, und ich habe mein Baby auf den Bauch gelegt bekommen und dachte, ja, ich fühle mich gar nicht als Mutter sofort, ne, und ich hatte gar nicht sofort diese Bindung, wo alle sagen, die ist sofort da, und dass das auch okay ist und dass es nicht heißt, dass ich eine schlechte Mama bin, sondern dass ich eben erst zur Mama werde, das glaube ich ist ganz wichtig. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, was ihr gerade auch gesagt habt, einfach auch darüber sprechen, ne? Also jetzt auch nicht nur im wirklich kleinsten Kreis, sondern immer wieder austauschen, weil man dann auch feststellt, es geht allen ähnlich, ne? In unterschiedlichen Dimensionen, aber es geht allen irgendwie ähnlich.
Ja, wir sagen immer zu unseren Frauenfamilien, dass sie sich möglichst Gleichgesinnte suchen sollen. Also das ist wichtig, weil so eine Gruppe von anderen Eltern, das kann so viel Entlastung bringen. Sie sollten schon gleichgesinnt sein. Deswegen, wenn du jetzt irgendwie eine Gruppe findest, die dir noch mehr Druck macht, dann geh lieber schnell wieder weg. Aber so wie es Teenagern hilft, unter ihren Peers zu sein, so hilft es auch Eltern, unter anderen Eltern zu sein. Und man kann sich gegenseitig unterstützen und sich auch mal auskotzen. Das tut, allein das hilft oft schon. Es muss nicht immer was getan werden. Oft hilft einfach, verstanden zu werden, schon so viel. Und eine letzte Sache würde ich noch gerne zu diesem, was kann man tun, sagen. Offen zu sein und neugierig für diese Veränderung. Weil, ja, da sind ein paar Veränderungen dabei, die man nicht will vielleicht oder die einem nicht so gut gefallen. Aber es ist eine Weiterentwicklung. Da sind auch ganz schön viel krasse, gute Eigenschaften, die dabei rauskommen und Fähigkeiten, die wir hier lernen. Also es ist wie so ein Persönlichkeitsworkshop dank unserer Kinder, das wir hier erleben können.
Ja, also das kann ich auch aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich bin auch so stoisch geworden bestimmten Dingen gegenüber, weil ich so denke, nee, Also das ist jetzt gerade gar nicht mehr mein Thema, weil jetzt einfach, also das habe ich so hinter mir gelassen und das ist auch ein schönes Gefühl, ne?
Ich denke vor allen Dingen, weil ihr jetzt auch die Gruppen angesprochen habt, da ist diese offene Kommunikation auch ganz wichtig, ne? Also nicht immer diese Fassade, heile Welt, alles ist toll, sondern dass man einfach miteinander spricht, offen und merkt, okay, es geht nicht nur mir so, es geht nicht nur uns als Familie so, sondern bei euch bricht auch der Himmel über euch zusammen irgendwie, ne? Und alles ist Chaos. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ne? Dass man sich einfach verstanden fühlt und merkt, ah, okay, ich bin nicht alleine mit dieser Situation.
Und wir haben gehofft, dass durch das Wort auch der Austausch einfach schneller stattfinden kann, weil wenn man sagt, man befindet sich gerade in der Muttertät oder steckt mittendrin, dann weiß jeder, worum es geht und man muss nicht erstmal erklären, was genau in einem vorgeht.
Ja, und was ihr auch angesprochen habt, ganz wichtig mit der Unterstützung, also es ist in der Gesellschaft ja tatsächlich, habe ich jetzt auch so gemerkt, eher so, dass man wirklich für sich ist, nur noch als Familie, ne? Also wirklich im kleinen Kreis, Mutter, ja. Und Partner, Partnerin und die Kinder, ne? Wir haben dann ganz bewusst auch immer nach Hilfe gefragt. Also habe ich von Anfang an gemacht. Aber es war auch so, dass es für die Großeltern auch ein Prozess war. Die mussten auch erstmal irgendwie in diese Rolle, okay, wir sind jetzt Großeltern und natürlich müssen sie nichts tun, ne? Aber es ist natürlich jetzt mittlerweile, würde ich sagen, also ohne unsere Großeltern, Schwiegereltern wüsste ich gar nicht, wie wir zurechtkommen würden, also weil die sind so toll dabei, aber es ist halt auch da ein Prozess, ne?
Ja, genau. Es ist für alle ein Lernen und gefühlt erlauben wir auch den meisten dieses Lernen. Aber bei den Müttern ist ein bisschen mehr Druck drauf, weil es eben diesen Mythos gibt vom Instinkt, dass du das sofort beherrschen musst, instinktiv, und dass jede Frau, dass wir dafür geboren sind. Das macht auch nochmal so vieles schwerer, weil wir das Gefühl haben, wenn wir es erstmal lernen, wenn wir das nicht sofort wissen, dann läuft da was falsch. Dem ist nicht so. Da ist sich die Forschung auch ziemlich einig, dass besonders bei Menschen, bei dem Instinkte generell ein bisschen anders ablaufen als bei dem Rest der Säugetiere, dass Elternschaft oder Fürsorge, dass das gelernt ist und nicht angeboren wird. Da gibt es Versuche mit verschiedenen Säugetieren, bei denen man sieht, dass nicht die Schwangerschaft allein das Fürsorgeverhalten auslöst, sondern die Säuglinge an sich, also die Neugeborenen, dass wir Jungfrauen, Ratten mit Babys zusammenlegen, dann fangen die an, sich fürsorglich zu verhalten, wohingegen deren eigene Mutter, wenn sie mit diesen kleinen Mäuschen nicht mehr im Käfig ist, sich gar nicht mehr fürsorglich verhält.
Habt ihr abschließend vielleicht noch 3 Tipps für werdende Eltern, die ihr so knackig unseren Zuhörern mitgeben könnt?
Also wir haben ja auch schon ein bisschen was davon erwähnt. Habt Verständnis für euch, unterstützt euch gegenseitig, seid ehrlich zueinander, sucht euch Leute, mit denen ihr euch ehrlich austauschen könnt.
Habt Geduld.
Ja.
Ja, seid neugierig für diese Veränderung. Sie sind ganz normal. Fühlt euch nicht falsch. Sucht euch Menschen, die euch verstehen, mit denen ihr euch austauschen könnt. Und Nils, du hast es gesagt, sucht euch Hilfe. Also wenn man das Glück hat, dass es die Großeltern, Schwiegereltern sind, super. Aber wenn die jetzt nicht in der Nähe wohnen oder nicht mehr so belastbar sind, Kinder sind ja durchaus eine kleine Challenge, dann, wenn man die Möglichkeiten hat, nicht davor zurückschauen, sich nach Hilfe umzusehen, um Hilfe zu fragen. Wir wünschten uns, es gäbe viel mehr institutionelle Hilfe. Also wir wissen ja alle, wie die außerhäusliche Betreuung, wie schwer es da ist, was für einen Personalmangel die haben. Aber auch so, dass die Arbeitgeber, dass sie familienfreundliche Strukturen haben, dass sowohl Mutter wie auch Vater Zeit verbringen können mit der Familie. Es gibt noch so viel zu tun. Wir auf der persönlichen Ebene haben immer nur so einen kleinen Einfluss. Deswegen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr tut all das, was wir gesagt haben und es ist trotzdem schwer, habt ihr vollkommen recht.
Ja, super. Vielen Dank auf jeden Fall an euch. Ich konnte jetzt auch total viel nochmal lernen. Es ist, denke ich, super wichtig, dass wir dieses Thema auch noch weiter vorantreiben, gerade ihr habt ja gehört, 2016 war so die erste Studie, die so veröffentlicht wurde. Also wie frisch dieses Thema ist, ist, finde ich, sehr erschreckend. Von daher umso wichtiger, dass man hier das weiter in die Welt trägt und das Verständnis, sage ich mal, dafür erhöht. Vielen Dank dafür. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis bald. Tschüss.
Ciao.
Ciao. Tschüss.